Wir messen nur das, was für die Übertragung dieses Virus relevant ist, nämlich die Nähe. Nutzen dafür die Bluetooth-Technologie und werden dieses Verfahren dann auch auf eine Reife bringen, dass wir da die Risikofaktoren noch entsprechend ableiten können.
Willkommen zu einer Spezialfolge von SOTECT Deutschland, denn in diesen Tagen ist im Zuge von Corona viel die Rede von möglichen Corona-Apps. Und ein Konsortium rund um das Robert-Koch-Institut, Fraunhofer und auch Vodafone unter anderem hat an einer Infrastruktur für so eine App gearbeitet. Und wir sprechen jetzt mit René Habendorf von Vodafone, der da ganz fleißig mitentwickelt hat. Schön, dass Sie für uns Zeit haben, Herr Habendorf. Was ist erstmal die Idee dahinter?
Die Idee haben wir ja aufgegriffen von den Virologen und Epidemiologen, die sehr stark darauf setzen, dieses Unterbrechen von der Ausbreitungskette, von der Infektionskette mit den Gesundheitsämtern rigoros durchzuziehen, was auch sehr große Erfolge in Asien bereits gezeigt hat. Das kann man manuell nicht beliebig weit treiben. Da müssen wir schauen, wie wir das digital unterstützen können und skalieren können. Und eine Idee, die das Heinrich-Hertz-Institut hatte, und wir hatten uns Anfang März dazu zusammen telefoniert, um das Thema kurz zu besprechen, ist eben auch, ähnlich wie in Asien, die Bluetooth-Technologie auf den Telefonen zu nutzen, um auch im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung oder des europäischen und deutschen Standards entsprechend das im Thema Datensicherheit auch entsprechend umzusetzen und hier die Gesundheitsämter maximal auch unterstützen zu können, die Infektionsketten weiter einzudämmen, was sicherlich auch weiter in den nächsten Monaten die Hauptaufgabe sein wird, wenn wir dann hoffentlich die Beschränkungen, die wir aktuell haben, ein wenig lockern können.
Das Projekt hat ja einen nicht so ganz so einfachen Namen, PPEP-PT. Vielleicht ersparen wir das dem Zuhörer, das auszuführen, was die Abkürzung bedeutet. Aber vielleicht können Sie es auf Deutsch ein bisschen mal erklären. Worum geht es hier? Das ist ja noch keine App, sondern erstmal nur eine Art Tracking-System, ne?
Genau, es ist die dem zugrunde liegende Technologie, die wir mittlerweile mit 130 Experten aus 28 Partnern länderübergreifend entwickelt haben. Das Projekt hat in den letzten Wochen sehr stark an Fahrt aufgenommen. Und es geht ja um wesentliche Aspekte. Eines ist die Data Privacy, auch ein Verzicht auf Geolokalisationsinformationen. Also wir werden nicht GPS oder irgendwelche Standortdaten verwenden, sondern wir messen nur das, was für die Übertragung dieses Virus relevant ist, nämlich die Nähe. Nutzen dafür die Bluetooth-Technologie und werden dieses Verfahren dann auch auf eine Reife bringen, dass wir da die Risikofaktoren noch entsprechend ableiten können. Ein weiterer Aspekt, der wichtig ist, auch denke ich besonders in Europa, dass man jetzt nicht so stark mit nationalen Lösungen kommt, die zueinander inkompatibel sind, denn wir werden ja auch hoffentlich den grenzübergreifenden Reiseverkehr irgendwann noch wieder ein Stück weit lockern können. Und es ist daher wichtig, Lösungen zu entwickeln, die lokal von den Behörden in die Bevölkerung gebracht werden können, von offiziellen Stellen, auch mit den jeweiligen offiziellen Gesundheitsämtern zusammenarbeiten, aber trotzdem eine Kompatibilität haben, dass gewisse Warnungen einer möglichen Infektion oder eines Risikos auch grenzübergreifend dann ausgetauscht werden können.
Vielleicht machen wir das nochmal ganz praktisch. Damit das funktioniert, muss ja eine große Menge der Bevölkerung so eine App am Ende haben. Angenommen, das haben tatsächlich 50 Millionen von mir aus und ich habe jetzt beispielsweise Corona. Was passiert dann, dass man es mal ganz plastisch macht?
Sie haben diese App installiert und tragen sie mit Ihrem Telefon natürlich dann im Alltag mit sich herum. Die App wird dann lokal diese Kontakte speichern, die sie hatten, auch nicht natürlich die Person, sondern IDs, Pseudonyme, die auch ständig neu der App zugeteilt werden, damit man ja auch nicht über Tage hinweg die gleiche ID hat, was ein Risiko wäre für eine Nachverfolgung durch andere Technologien. Und wenn sie dann einen Test haben und positiv getestet worden sind, dann haben sie als Nutzer der App die Möglichkeit, ihre Kontakthistorie, also diese Proximity-Historie, die Ihr Gerät gespeichert hat, diese IDs, an das Gesundheitsamt zu übermitteln oder an einen zentralen Server zu übermitteln, der dann ein Risikoprofil erstellen kann, woraus dann automatisiert Leute, die in der Nähe waren während diesen letzten 3 Wochen, die dafür relevant sind. Das können Ihre Freunde und Familie sein, die Sie ohnehin ja in der Kontaktnachfolgung angeben. Es können aber auch viele Kontakte sein, die Sie im Supermarkt, in der Schlange, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch in den Wartezimmern von Ärzten hatten, die Sie gar nicht erinnern können. Und hier kann diese Technologie unterstützen, diese Lücke zu schließen und entsprechend rigoroser diese Kontaktverfolgung dann zu vollziehen.
Ich hatte gerade noch ein Gespräch mit einem Datenschützer, der bisher auch nur aus den Medien das erfahren hat. Und er sagte, er kann so noch nicht richtig nachvollziehen, inwieweit die Anonymisierung geht. Kann man wirklich nicht an einem Punkt irgendwann dann doch feststellen, wenn jemand den Server hackt oder ähnliches, wer steckt hinter welcher ID? Oder ist das System so gebaut, sag ich mal, wie eine Art Blockchain, dass man wirklich sicher sein kann, von Anfang bis Ende ist das so anonym, dass niemand rauskriegen kann, wer steckt hinter einer ID?
Wir haben im Konsortium hier einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Wir werden sehr sparsam mit den Daten umgehen. Auch ständig wechselnde Kennungen, die wir über Bluetooth aussenden, nutzen, um die Nachverfolgung da durch andere Technologien sehr stark zu reduzieren. Was Geräte ohnehin schon machen auf anderen Ebenen. Zu den Details, wie wir dann den Server umsetzen, das Hosting und die Encryption dieser ganzen Technologie, muss ich auf die Experten verweisen vom Fraunhofer-Institut und auch von BSI, die diese Technologien entwickeln und zum Teil auch evaluieren. Da sind wir jetzt nicht die Experten.
Jetzt ist ja viel ich glaube, vielen fällt noch schwer zu unterscheiden zwischen der Infrastruktur, die Sie da jetzt mit aufsetzen, diesem Tracking-System und der eigentlichen App. Jetzt gibt es verschiedene Unternehmen, Firmen, Institute, die vielleicht eine App entwickeln möchten. Macht das denn Sinn, dass es so viele sind, oder ist es nicht am Ende sinniger, dass es nur eine gibt?
Also ich denke, es ist notwendig, dass pro Land, das seine Bürger natürlich schützen muss, vermutlich eine App in diesem Land von einer offiziellen Stelle herausgegeben wird. Ob es pro Land nun sehr viele sein müssen, das glaube ich nicht, sollten es vielleicht auch nicht. Und wir gewährleisten halt, dass es für Europa mit dem GDPR, also der Datenschutzgrundverordnung, vereinbar ist. Und dass wir auch über Länder hinweg die verschiedenen Apps sicherlich nutzen werden, da auch diese Warnkette auch gewährleistet sein kann.
Eine Frage noch zu der Verifizierung des Kranken, dann des Infizierten. Der muss das, es kann ja nicht jeder einfach für sich eingeben, ich bin jetzt Corona-krank. Wie ist das schon gewährleistet? Wie wird das erfolgen über Barcodes vom Testinstitut, ein Code oder irgendwas in der Art, dass jemand wirklich verifizieren kann, dass er wirklich Corona hat?
Da sind verschiedene Verfahren im Gespräch. Es wird vermutlich auf ein Timeverfahren hinauslaufen, dass dann die Gesundheitsämter oder die Testlabore mit einem positiven Test dann auch in die Wege leiten können. Aber richtig, wir werden Prinzipien und Technologien drin haben, die es verhindern, dass man seine Kontaktliste einfach so hochlädt, um da falsche Daten in das System reinzubringen.
Was wissen Sie denn, wie weit jetzt die Entwicklung auch der tatsächlichen Apps jetzt ist? Ab wann können wir das nutzen?
Der aktuelle Zeitplan zieht auf das Ende der Osterferien hinaus, auf den 19., 20. April. Da arbeiten die entsprechenden Teams auch mit Hochdruck dran. Wir unterstützen als Vodafone mit Technologie auch sehr viel Testing der verschiedenen Gerätemodelle, sind aber jetzt nicht unmittelbar in diese Entwicklung involviert.
Das wollte ich jetzt auch noch fragen. Welche Rolle spielt jetzt Vodafone? Sie sind ja für Vodafone in dem Konsortium, in dem Projekt drin. Welche Aufgabe kann da so ein Unternehmen wie Vodafone leisten?
Wir unterstützen ja mit sehr viel Know-how auch im Smartphone-Bereich, was wir neben dem Netz-Know-how auch haben. Und ganz speziell auch mit dem Testen verschiedener Smartphone-Modelle, um dieses Bluetooth-Proximity-Verfahren voranzutreiben. Sie müssen sich das so vorstellen, die Bluetooth-Technologie ist standardisiert, aber sie ist nicht geschaffen für eine Messung von Entfernungen. Da gibt es Abweichungen zwischen Geräten, die wir hier systematisch messen müssen und als Kalibrierungsfaktoren dann den Wissenschaftlern zur Verfügung stellen, die diese Distanzalgorithmen entwickeln, damit sie diese da als eine Korrektur der gerätemodellabhängigen Abweichungen mit einfließen lassen können.
Da würde ich kurz noch mit ansetzen, genau, das ist ja vielleicht der Punkt. Einige ältere Modelle, könnte ich mir vorstellen, dass sie beim dauerhaften Betrieb von Bluetooth dann einknicken oder die Batterie schnell alle ist. Gibt es da eine Lösung oder ist das bei dem neueren Bluetooth nicht so der Fall?
Wir nutzen hier den Bluetooth Low Energy Standard ganz bewusst, um da auch sehr sparsam mit dem Akku umzugehen. Natürlich wird es eine gewisse erhöhte Akku braucht eine gewisse geringere Laufzeit dann sicherlich geben, die werden wir noch genau untersuchen. Das wird aber peu à peu auch verbessert werden und weiter reduziert werden. Viele Geräte haben Bluetooth ohnehin ständig an, um sehr schnell im Auto auch die Freisprechanlage verbinden zu können. Das ist schon sehr effizient in den Geräten umgesetzt und wir nutzen auch diesen Low-Energy-Standard, der auch nicht so weit reicht, um auch nur die Geräte in der Nähe zu erfassen. Wenn wir denken, sind wir auf einem guten Weg, werden wir das in Zukunft weiter verbessern.
Sie sagen schon, dass die meisten Bluetooth anhaben häufig. Ist das denn tatsächlich so? Weil es gibt ja auch häufig Empfehlungen, dass man das eben nicht dauerhaft anhaben soll, um eben vielleicht ein bisschen geschützter zu sein vor Hackern oder dass sich jemand mit dem eigenen Smartphone einfach so verbinden kann.
Hierfür müssen wir tatsächlich, um diese Nähe detektieren zu können, das Bluetooth permanent anhaben. Die Geräte selbst haben da in ihrem Standardbetrieb auch verschiedene Mechanismen bereits drin, wo Bluetooth-Kennungen permanent geändert werden. MAC-Adressen zum Beispiel wären so ein Risikofaktor, das erledigen in der Regel die Geräte selbst. Da hat Apple sehr starke Mechanismen zum Beispiel. Wir selbst, unsere eigenen IDs, werden wir auch ständig austauschen, neue auf den Geräten aufspielen, damit auch da ein Gerät nicht permanent in der gleichen ID unterwegs ist. Und so auch durch andere Mechanismen schwer nachverfolgt werden kann.
Gut, aber das ist ja dann die ID, was jetzt die App betrifft. Aber auch so mache ich doch mein Handy dann angreifbarer, wenn ich ständig mein Bluetooth anhabe. Für andere Dinge auch, oder nicht? Muss man diese Gefahr jetzt einfach eingehen, weil sie manche sowieso nicht interessiert und um halt die Kurve flach zu halten? Oder wie schätzen Sie das ein?
Was ich Ihnen hier mitteilen kann, auf jeden Fall, dass die Geräte an sich dafür vorbereitet sind, dass Bluetooth ständig aktiviert ist vom Nutzer. Die meisten haben das, ich selbst habe das auch, damit ich unterbrechungsfrei auch im Auto dann weiter an Telefonkonferenzen auch unterwegs teilnehmen kann. Ich denke, ich würde vermuten, das haben viele Menschen. Und dafür sind die Betriebssysteme der Geräte auch ausgelegt.
Vielleicht wurde auch mal darüber gesprochen, eventuell eine Blockchain für so ein System zu nutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich dann diesen zentralen Server sparen könnte. Und dass ein sich selbst organisierendes System der Sicherheit, der Anonymität gewährleistet, ja möglich wäre. Also wundert mich, dass man vielleicht darüber nicht gesprochen hat.
Blockchain war sicherlich in der Evaluierung der Sicherheitsexperten hat eine Rolle gespielt. Da bin ich jetzt im Detail selbst nicht involviert. Ich kann jetzt also keine konkreten Aussagen machen. Es gibt auch dezentralisierte Ansätze, das zu gewährleisten. Aber wir müssen auch eben, was Sie vorhin angesprochen hatten, die Information eines positiven Tests, der durch Labor oder Gesundheitsämter zustande kommt. Und das auch überprüfen, dass ein System auch, wenn dann diese Daten hochgeladen werden, wenn es zu diesem Fall kommt, dann auch möglichst gut verifiziert ist, dass die Person, die das hochlädt, auch tatsächlich so ein positiver Testfall in dem Sinne ist und nicht versucht, das System da irgendwo zu manipulieren und dann zu falschen Kontakten nach Verfolgung zu führen.
Am Ende hätte ich noch einmal die Frage zur Anonymität, weil das wird hier in Deutschland ja ein großer Punkt sein. Kann man nun sagen, mit gutem Gewissen sagen, dieses System ist zu 100% anonym oder ist es nur pseudonym? Also wie hoch ist der Standard, was DSGVO betrifft? Und kann man den Menschen sagen, nein, man kann euch nicht zurückverfolgen, wenn ihr eingebt, ihr habt Corona, dann wird niemand euren Namen erfahren oder ähnliches. Oder kannst du auch nicht, wenn er den Server hackt oder wie auch immer.
Dafür ist das System designed. Rein technisch reden wir von einer Pseudonymisierung, da wir natürlich mit IDs arbeiten, die aber nicht zu einer konkreten Person ist, die gekoppelt sind, die sind zum Gerät gekoppelt, dass dann auch dieses Gerät halt über Push-Nachrichten zum Beispiel informiert werden kann.
Ja, das sind doch schon mal ganz gute Einblicke gewesen.
Ja, vielen Dank und dann hoffen wir mal, dass das alles noch funktioniert und noch auf die Beine gestellt werden kann nach Ostern, dass wir dann loslegen können.
Möglichst viele die App dann runterladen.
Genau, das ist ja ganz wichtig. Müssen ja wahrscheinlich an die 50 Millionen Deutsche mindestens nutzen, damit es was bringt, oder?
Nehmen Sie an, Sie haben 10-20% der Bevölkerung, die diese App nutzen. Sie haben dann diese App, dann gibt es eine 10% höherer Wahrscheinlichkeit auch die Leute, die sie treffen, dass da die App installiert ist und dann fängt sie an, bereits zu helfen, zusätzliche Infektionsketten zu erkennen oder mögliche Infektionsketten zu unterbrechen, dann hilft es bereits. Wann wir für die Virologen und Epidemiologen ein sehr starkes Abflachen dieser Infektionskette, dieser Corona-Welle dann tatsächlich erreichen können, im Zusammenhang mit den anderen Maßnahmen, die wir sowieso haben. Dafür brauchen wir sicherlich eine größere Durchdringung in der Bevölkerung und die werden wir versuchen auch zu erreichen.
Vielleicht muss man ja am Ende noch sagen, es reicht ja nicht nur, die App zu installieren. Es gibt ja die Freiwilligkeit der Eingabe, dass ich krank bin, glaube ich, ne? Und die Freiwilligkeit, die Quarantäne einzugehen, ne? Ja, alles auf Freiwilligkeit, das heißt, es ist eine dreifache Freiwilligkeit. Die, die krank sind, müssen es eingeben und die, die dann informiert wurden, müssen freiwillig in Quarantäne geben. Eigentlich, ne? Die werden ja auch nicht gezwungen.
Da haben auch mittlerweile ein sehr starkes Bewusstsein in der Bevölkerung, wenn ich informiert werde, also diese App und diese Kontakte, Nachfolge im Allgemeinen, gibt mir die Möglichkeit, informiert zu werden. Man weiß ja jetzt vom Virus, dass man die ersten Tage gar nicht merkt, dass man überhaupt Symptome hat, aber bereits ansteckend ist. Bin ich jetzt zum Beispiel in meinem Haushalt, kümmere mich meine Eltern und Großeltern und bekomme so eine Risikoindikation rein, dann kann ich mich entsprechend dann auch mein Verhalten anpassen und schauen, dass ich es anders organisiere, bis ich mich selbst habe testen lassen. Es hilft auch das ganze Testing, was wir in Deutschland sehr stark hochfahren, fokussiert auf Risikopersonen dann auch anzuwenden, was ja auch vom Robert-Koch-Institut empfohlen wird. Also sehr schnell Leuten, die ein gewisses Risiko hatten, die Gewissheit geben, ob sie jetzt dieses Virus in sich tragen oder eben nicht, damit sie eben so schnell wie möglich entsprechende Maßnahmen ergreifen können, das sich weiter zu verbreiten und damit dieses exponentielle Wachstum, was wir hier haben, dann wirklich stark zu verringern.
Ja, digitale Tools können uns bei der Solidarität da helfen die wir in diesen Tagen brauchen.
Das mitmachen. Dann vielen Dank.
Vielen Dank.
Gerne.